willkommen zum Podcast Radikal Querdurchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Adriane Schmeil und als Projektreferentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt konzipiere ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni diesen Podcast. Natürlich sind unsere Arbeitspakete auch noch um einiges vielfältiger. Wer also Interesse an unserem Projekt hat, beziehungsweise auch an unseren Konzepten oder Veranstaltungen, der oder dem kann ich empfehlen, sich auf unserer Homepage mal umzuschauen. Den Link zur Homepage und auch alle weiteren Links findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Heute möchten wir uns mit der Modulbox Politische Medienbildung für Jugendliche auf Hate Speech und Fake News reagieren beschäftigen. Hierzu haben wir zwei Interviewpartner eingeladen, die im Auftrag der Zentralstelle Politische Jugendbildung des DVVs die Modulbox entwickelt haben. Zum einen haben wir heute Johannes Wenzel zu Besuch. Er ist freiberuflicher Referent und politischer Bildner. Er setzt Workshops, Schulungen und Fachtagungen zum Thema Medienbildung bzw. zur Förderung der Medienkompetenz um. Diese Veranstaltungen sind ausgerichtet auf SchülerInnen, PädagogInnen, Eltern und MultiplikatorInnen von Bildungseinrichtungen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dann haben wir auch noch Lars Gresser zu Besuch. Er arbeitet als Referent beim Grimme-Institut und betreut dort den Grimme Online Award und die Grimme Akademie. Seit 2015 ist er auch verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Themen, mit denen sich Herr Gresser beschäftigt, sind unter anderem Bewegtbilder im Netz sowie Umgang mit Fake News. Herzlich willkommen, Herr Gresser und Herr Wenzel.
Ja, hallo.
Hallo.
Gerne würde ich mit einer Einstiegsfrage an Sie beide in unsere Podcast-Folge starten. Sie sind beide im Bereich der Förderung der Medienkompetenz und Medienkritikfähigkeit tätig. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Handlungsfeld, insbesondere mit Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
Zunächst mal muss man erstmal Kritikfähigkeit so als Teil einer umfassenden Medienkompetenz begreifen. Es geht um Nutzungskompetenzen, es geht um Wissen und Strukturen und ausdrücklich auch um Gestaltungskompetenzen. Also sozusagen so dieser aktive und kreative Part, die aktive und kreative Auseinandersetzung mit Medien. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist eigentlich, dass zunehmend unklarer wird, was eigentlich Medien sind. Früher war das relativ klar. Früher waren das Radio, Fernsehen, Print, aber sozusagen mit Einsätzen eigentlich der Digitalisierung und des Internets wird das doch zunehmend unklarer. Plötzlich haben wir selbstfahrende Autos, wir haben intelligente Kühlschränke. Wir alle können irgendwie zu Medienmacher werden, Inhalte sozusagen potenziell weltweit publizieren. Und ich glaube, gerade so Jugendliche im Umgang mit dieser Veränderung, von der ich glaube, dass wir sie vielfach selber noch gar nicht abschätzen können, zu begleiten und die Mechanismen dahinter zu verstehen, das ist für mich eigentlich so die größte Herausforderung. Das nochmal ganz deutlich zu sagen, ich sehe das vor allen Dingen auch als wechselseitiger Prozess, wo wir auch von jungen Zielgruppen lernen können.
Ja, ich sehe es natürlich ganz, ganz ähnlich wie Lars Gresser, naturgemäß. So die wichtigste Herausforderung, ich schilder das immer so ein bisschen mit diesem Bild, dass man einen Filter trainiert, also nicht einen technischen Filter, sondern einen Filter im Kopf von den Jugendlichen, von den jungen Erwachsenen, um im Prinzip zu lernen, welche Informationen bekomme ich da, welche Inhalte bekomme ich da, was ist eine Meinung aus dem Freundeskreis zum Beispiel, was ist Werbung, was ist Inszenierung von Wirklichkeit, also wenn Sie da auch nochmal an Instagram denken, da haben wir das Paradebeispiel, finde ich immer, von inszenierter Wirklichkeit kann ich das einordnen, das ist häufig nicht so einfach, also man sieht die ganzen Heranwachsenden natürlich immer mit dem Smartphone. Aber letztendlich, was da auf mich einprasselt, das muss ich irgendwie filtern. Und ich glaube, dass so eine Medienkompetenz mehr bedeutet eigentlich, als irgendwo nur ein Häkchen zu setzen, um zu sagen, mein Account ist jetzt privat oder das ist schon nochmal mehr. Und vielleicht ist eben Medienbildung da auch genau der richtige Begriff, also dass ich praktisch nochmal tiefer gehe und dass ich weiß, was ist eine Meinung, was ist eine Meldung, was ist eine Nachricht, was ist ein Kommentar. Vielleicht auch, dass ich weiß, so ungefähr zumindest, wie funktioniert eigentlich ein Algorithmus? Warum bekomme ich bestimmte Meldungen eigentlich immer angezeigt und andere vielleicht nicht? Und ich finde dann als letztes gehört vielleicht auch dazu, dass ich gelernt habe, oder finde ich, merkt man auch, dass Medienbildung auch nochmal übers Technische rausgeht, dass ich auch lerne, mir selber eine Meinung zu bilden, Meinungen zuzulassen und dass ich auch lerne, zu diskutieren.
Ja.
Und das muss in diesem Verhalten, dass ich so brauche, analog, aber eben auch im digitalen Raum.
Laut einer aktuellen Studie, Quelle Internet, deren Fazit lautet, je jünger, desto kompetenter. Was würden Sie zu dieser These sagen?
Das korrespondiert durchaus auch so mit meinen Erfahrungen, wiewohl diese Studie ja gleichzeitig auch sagt, wie wichtig eigentlich formale Bildungsabschlüsse sind. Also das gilt vor allen Dingen für junge Menschen sozusagen mit höherer formaler Bildung, also vor allem diejenigen, die auf die Gymnasien gehen. Das gilt aber unbedingt nicht für alle anderen. Aber grundsätzlich, junge Menschen erleben wir durchaus auch als kompetent. Deswegen sagte ich vorhin auch, ich betrachte eigentlich Medienkompetenzförderung als wechselseitigen Prozess. Da kann man durchaus sich auch von Jugendlichen etwas abschauen. Ich finde, gerade in dieser Studie wird irgendwie deutlich im Umgang mit Nachrichtenkompetenz, dass das Ganze auch eine Herausforderung an uns darstellt, an uns Erwachsene. Dieser digitale Wandel, den wir eben versucht haben, so ein bisschen zu beschreiben, ist halt nicht nur eine Herausforderung, die junge Zielgruppen betrifft, sondern halt auch durchaus ältere. Und in dieser Studie zur Nachrichtenkompetenz wird das aus meiner Sicht überdeutlich.
Vielen Dank. In meinen Podcast-Folgen versuche ich auch immer etwas ja Persönliches zu erfahren. Daher nun eine spezifische Frage an Sie, Herr Gresser. Mich würde interessieren, wie Sie in diesem Fachbereich gelandet sind. Das heißt, warum engagieren Sie sich im Handlungsfeld der Medienkompetenzförderung?
Da bin ich eigentlich reingeschlittert durch meinen früheren Arbeitgeber, der hieß Europäisches Zentrum für Medienkompetenz. Damals entwickelten sich eigentlich noch gerade das Netz als Sphäre. Da habe ich festgestellt, was für eine spannende Sphäre das ist, vor allen Dingen für so Bildungsbemühungen. Und wir hatten damals ein großes Projekt, das hieß Mekonet. Da habe ich, ich glaube, heute würde man dazu sagen, war ich als Community Manager tätig. Ja. Auch die Begriffe entwickeln sich ja und auch unsere Berufsbezeichnung eigentlich mit den Medien. Und so bin ich da eigentlich reingekommen.
Herr Wenzel, an Sie würde ich natürlich gerne auch eine etwas persönlichere Frage stellen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Ihre Zielgruppe ist sehr weit aufgestellt. SchülerInnen, PädagogInnen, Eltern, MultiplikatorInnen. Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit als politischer Bildner?
Naja, also die Arbeit mit Medien macht erstmal Spaß. Das ist keine ganz schlechte Grundvoraussetzung. Also Medien zu konsumieren, zu schauen, wie hier Welt abgebildet wird, Wirklichkeit abgebildet wird und dann eben noch ganz speziell zu gucken, was das Netz eben auch kann, was das Internet eben auch kann, dass in dem wir alle irgendwie unterwegs sind und wo sich eigentlich jeder Lebensbereich abbildet. Mhm. Das ist schon wirklich ausgesprochen spannend. Und wenn man hier mit Menschen zu tun hat, so wie ich das habe, so wie wir das haben, nicht nur Jugendliche, die sich dafür interessieren, wie können wir denn hier auch Fuß fassen und wie können wir hier unser Anliegen präsentieren und wie können wir uns gut orientieren. Das ist ein sehr, sehr schöner und sehr dynamischer Prozess. Und im Prinzip ist die Arbeit mit Medien eben auch ein toller Einstieg in ganz verschiedene Themenbereiche, Verantwortung, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, politisches Interesse. Also Medien an für sich sind schon mal schön und spannend. Und wie Lars Gresser das vorhin auch sagte, die haben natürlich enormes kreatives Potenzial. Es geht ja nicht nur darum zu konsumieren und zu gucken, was ist richtig und was ist falsch und was trifft zu, sondern ich kann da wirklich ganz viel auch gestalten, ne? Und da Menschen irgendwie nahe zu bringen, ihre eigene Stimme zur Geltung zu bringen, das ist eine schöne Sache. Die macht Spaß.
Ja, bevor wir zur Modulbox kommen, würde ich noch gern Sie, Herr Gresser, fragen, ob Sie unseren Zuhörenden kurz erläutern können, was Aufgabe des Grimme-Instituts ist oder was die Zielsetzung ist.
Das Grimme-Institut muss man sich eigentlich als Institution vorstellen, welches seit Jahrzehnten ein und dieselbe Frage immer wieder stellt: Was ist Medienqualität? Grimme-Institut wurde Anfang der 70er gegründet, damals noch als ein Institut des Deutschen Volkshochschulverbandes. Ich glaube, da hat man irgendwie realisiert, dass sozusagen, wenn hinten Qualität rauskommen soll, muss man vorne auch welche reinstecken. Das ist eigentlich so die Idee, die hinter den Qualifizierungsmaßnahmen steht. Das ist auf der einen Seite, ist es eigentlich so die Akademie für professionelle Medienschaffende, aber das Thema Medienkompetenzförderung ist längst eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist so die Idee eigentlich hinter der Abteilung Medienbildung. Heute muss man dazu sagen, versuchen wir das Ganze wissenschaftlich noch stärker zu fundieren durch eine Abteilung Forschung.
Ja, im Auftrag des Deutschen Volkshochschulverbands haben Sie zwei die Modulbox Medienbildung für Jugendliche auf Hate Speech und Fake News reagieren entwickelt. Sie haben hier auch mit meinen Kolleginnen aus dem Bereich politische Jugendbildung zusammengearbeitet und die Materialien der Modulbox können jetzt zur Förderung der Medienkompetenz junger Menschen eingesetzt werden. Können Sie uns einen kurzen Umriss geben? Also, wie ist die Modulbox aufgebaut?
Na, man kann vielleicht sagen, die Modulbox ist so aufgebaut, dass sie sozusagen einerseits von diesen stark medial geprägten Lebenswelten Jugendlicher ausgeht, soziale Medien aber nicht gleich als Problem sieht, sondern als Alltag. Gleichzeitig eröffnet sie Lehrenden gerade im VHS-Bereich eigene Handlungsspielräume, je nach eigenen Kompetenzen und Interessen, aber auch so nach Kompetenzen der Lernenden, aber immer auch ein bisschen mit Blick sozusagen auf die jeweilige Ausstattung. Zwischen Kiel und Konstanz sind die ja durchaus unterschiedlich ausgestattet. Die Volkshochschulen mussten wir auch schon realisieren. Wir haben die Modulbox auch schon einen kleinen Praxischeck sozusagen unterzogen. Inhaltlich muss man sich das so vorstellen, es gibt so eine Art Warm-up-Modul, wo zunächst einmal angeregt wird, das eigene Medienverhalten erstmal gemeinsam zu reflektieren. Wie gehe ich eigentlich erstmal um mit Medien? Dann gibt es ein Modul zum Thema Fake News, wo so ein bisschen in diesen Begriff eingeführt wird, auch mit ganz vielen Beispielen. Es wird diskutiert über Motive und Verbreitungsformen, aber auch mögliche gesellschaftliche Formen und anderes mehr. Analog gibt es ein Modul zum Thema Hate Speech, wo auch zunächst mal so den Begriff eingeführt wird. Es werden Beispiele genannt, was verletzendes Online-Verhalten überhaupt darstellt. Es befasst sich so ein bisschen mit den Urheberinnen sowie Adressaten von Hassreden im Netz. Neu hinzugefügt wurde ein Modul zu Dark Private Social. Abgerundet wird sozusagen die Modulbox inhaltlich nochmal durch so ein Modul zu Kampagnen und Initiativen, wo man dann noch weitere vertiefende Informationen bekommt, Hintergrundwissen, zusätzliche Praxisbeispiele und nicht zuletzt Online-Beschwerdestellen.
Ja. Lassen Sie uns auf das neu hinzugekommene fünfte Modul zu sprechen kommen. Was kann ich mir unter dem Begriff Dark Private Social vorstellen? Was ist die Idee dahinter und warum, sagen Sie, ist das Thema so relevant, dass es jetzt in einem neuen Modul aufgenommen worden ist?
Ja, das hört sich natürlich irgendwie sehr geheimnisvoll an, ne? Dark Private Social, irgendwie vielleicht sogar gefährlich, ne? Dark Web oder so. Ganz so dramatisch ist es nicht. Also dahinter steckt die Beobachtung, dass heranwachsende Jugendliche, junge Erwachsene ihre Meinung kundtun online, vielleicht gar nicht mehr so auf den Plattformen, an die wir spontan denken. Ne? Da ist Facebook sicherlich so das erste, was einem da so einfällt. Aber ganz häufig findet so Meinungsbildung, Austausch woanders statt. Und das sind die Messenger. Und das ist eine Beobachtung, die wir ja schon seit Jahren haben. Hier bekomme ich sozusagen meine Infos und meine Anregungen, ne? Und dann schreibt jemand in irgendeiner Gruppe, ob das ein Verein ist oder eine Interessensgruppe oder eine Schulgruppe oder wie auch immer, ne? Hast du das schon gehört? Ne? Oh mein Gott, du wirst es nicht glauben in der Richtung. Und dann, was mache ich damit? Das ist ja in dem Sinne nicht öffentlich. Zumindest ist es so nicht öffentlich einsehbar. Und deshalb, ne, ganz am Anfang hatte ich das schon mal erwähnt, diesen Filter im Kopf, den brauche ich da. Und ich glaube, wenn man daran vorbeigeht und in dem pädagogischen, didaktischen Prozess und Material nur das aufnimmt, was man noch vor ein paar Jahren so im Kopf hatte, ne, die öffentlichen Plattformen, Foren, wo man sich austauschen kann, dann geht man ganz stark an der Lebenswirklichkeit von Heranwachsenden vorbei. Hier spiegelt sich einfach die Beobachtung wider, dass sich das Kommunikationsverhalten von Heranwachsenden in diesen Bereich mit hinein verschoben hat.
Ja. Da Sie gerade so begeistert vom Inhalt sprechen, Herr Wenzel, gibt es eine Übung oder eine Fragestellung, von der Sie ja begeistert sind aus der Modulbox, wo Sie sagen, das finde ich super spannend, das mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umzusetzen?
Also das ist schwer natürlich, weil die Modulbox, die ist schon gut. Also da steckt wirklich auch Arbeit dahinter und viel testen, viel ausprobieren. Lars Gess hat es ja auch gesagt, dass es natürlich in die Praxis auch hineinging, um das Ganze auszuwerten. Besonders spannend ist es dann eigentlich, wenn man mit den Teilnehmenden selber was entwickelt. Also es gibt diese Einheiten, dass man im Plenum was macht, dass man in Einzelarbeit was macht, in Gruppenarbeit was macht. Es gibt Hausaufgaben oder Vorschläge, es sind ja auch alles Vorschläge natürlich, zu Hause vielleicht nochmal was nachzugehen. Aber interessant wird es dann natürlich, wenn man sich überlegt, wie können wir in so einem kreativen Prozess tatsächlich das Ganze nochmal auffangen und methodisch auch ein bisschen kreativ arbeiten. Und da haben wir eigentlich eine ganze Menge. Also Sie merken, es fällt mir schwer, da eins herauszugreifen. Es ist ein roter Faden, so wie Lars Gresser das ja auch sagte. Und ich als Referentin, Referent habe eben den Vorteil, dass mir das hier schon portioniert angeboten wird. Ja. Ich kann das ja jederzeit ergänzen. Ich muss mich nicht sklavisch dran halten sozusagen. Aber ich glaube, ganz viel Material, was man so auch im Netz findet, ist eben wahnsinnig viel und wahnsinnig erschlagend. Und dieser Versuch sozusagen, viel Hintergrund für die Referierenden anzubieten, zum anderen aber auch sehr konkret zu sagen, so könnte ein 45-minütiger Ablauf beispielsweise gestaltet sein, das ist unserer Ansicht nach wirklich eine sehr konkrete Unterstützung.
Als Abschluss möchte ich den Blick noch etwas weiten und ja zukünftige Entwicklungen in den Blick nehmen wollen. Was ist im Hinblick auf Medienbildung, Medienkompetenz in den nächsten 30 Jahren für uns enorm wichtig? Oder auch für Jugendliche und junge Erwachsene enorm wichtig?
Ich glaube, in 30 Jahren wird man eigentlich immer noch ähnliche grundsätzliche Fragen stellen. Am Ende geht es um Medienbildung, also um, sagen wir mal, einen umfassenden Blick dafür zu entwickeln, was Medien sind und wie man kritisch und kompetent damit umgeht. Ich denke, es gibt so eine Bewegung halt weg von den Bildschirmen. Ich habe das ja eingangs irgendwie schon gesagt. Es wird zunehmend unklarer, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Der Begriff der Algorithmen ist gefallen. Wir werden sozusagen einerseits werden wir andere Schnittstellen haben. Andererseits wird immer komplexer, was sozusagen gefühlt dahinter irgendwie stattfindet. Und da wird noch eine ganze Menge passieren. Und das weiterhin in den Blick nehmen zu können, da auch so eine Idee davon zu entwickeln, was da ein kompetentes Verhalten ist. Ich glaube, das ist die zukünftige Bildungsherausforderung, an der wir heute arbeiten und an der wir in 30 Jahren auch immer noch arbeiten müssen, weil die Medien sich so dynamisch weiterentwickeln.
Also sind so Studien wie zum Beispiel die Studie zum Thema Quelle Internet enorm wichtig, um zu sehen, wo liegt die aktuelle Kompetenz, wo müssen wir sie weiter ausbauen, was sind so die Schnittstellen, Schnittschrauben, an denen wir drehen müssen?
Ja, vor allem, weil sich das bei unterschiedlichen Zielgruppen auch buchstäblich unterschiedlich irgendwie darstellt. Also selbst innerhalb der Zielgruppe Jugendlicher gibt es halt eine sehr unterschiedliche Kompetenzverteilung. Und auch innerhalb der Erwachsenen, die häufig der Auffassung sind, kompetent mit Medien schon umzugehen, auch da ist die Verteilung ja irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und das irgendwie in den Blick zu nehmen, auch die Minderheiten sozusagen zu berücksichtigen innerhalb unserer Gesellschaft, das ist eine Riesenherausforderung. Heute und auch in der Zukunft.
Ich glaube auch, dass die Kernfragen ganz, ganz ähnliche sind. Aber dass in der Tat wahrscheinlich die Schnittstellen, auch technisch gedacht, wahrscheinlich doch nochmal andere sein werden. Vor 30 Jahren hätten wir uns ja nun auch niemals denken können, dass es sowas wie ein Smartphone in dieser Art und Weise gibt und was es da an technischen Geräten, Equipment in 30 Jahren gibt, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so ganz erfassen können. Aber was ich mir denken könnte, ist, dass im Bildungskontext eben auch der Bereich der virtuellen Realität und der Augmented Reality, der erweiterten Realität, dass es schon eine Rolle spielt. Also, dass ich praktisch im Lernen stärker wirklich eintauchen kann in eine Lernumgebung, in eine virtuelle, womöglich. Und da leiten sich dann natürlich wieder Fragen ab. Ja, natürlich auf die Verlässlichkeit und so weiter, aber eben dann auch nochmal wie werden diese Lernumgebungen, diese Lernwelten vielleicht auch gestaltet sein? Wie kriegen wir das hin, dass wir Menschen mitnehmen, so wie Lars Gresser das ja eben auch sagte, dass wir nicht zu hoch ansetzen und nicht nur für Jugendliche, junge Erwachsene, die ohnehin schon viel an Bildung durch ihre Familie vielleicht mitbekommen, durch die Schule schon mitbekommen. Wie erreichen wir möglichst alle? Und ich glaube, dass da die Technik uns vielleicht so ein bisschen in die Hand spielt, so Stichwort Gamification, wie können wir da Inhalte gut produzieren, ohne praktisch den anspruchsvollen Kern zu verlieren. Und da sind Bildungsträger, glaube ich, in Zukunft nach wie vor gefragt, wie können solche Bildungsinhalte angeboten werden und wie können Referierende, so wie wir das ja jetzt auch haben in der Modulbox, wie können die auch in Zukunft fit gemacht werden, um eben die wichtigen Inhalte an die Jugendlichen und an die jungen Erwachsenen heranzubringen.
Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr an die Materialien zur Modulbox kommt, alle Materialien könnt ihr euch auf der Seite der Zentralstelle für politische Jugendbildung des DVVs herunterladen. Außerdem lohnt sich auch immer ein Blick in unsere Shownotes. Da habe ich euch auch noch den Link zum Dossier Digitalisierung meistern, politische Jugendbildung in Zeiten der Digitalisierung eingepflegt und das Kurskonzept Wer hat das letzte Wort im Netz. In der nächsten Podcast-Folge wird meine Kollegin Anne Deni zwei Respect-Coach-MitarbeiterInnen aus Biberach interviewen. Die zwei werden aus ihrem derzeitigen Arbeitsalltag berichten und insbesondere Online-Formate der Arbeit mit SchülerInnen in den Blick nehmen. Feedback könnt ihr uns gerne wie immer an die E-Mail-Adresse pgz@dvv-vrs.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal Querdurchdacht.